Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ja, das ist sehr viel Handarbeit quasi drin.
Qualitätssicherungsaufwand, ja. Und manche Dinge merkt man dann im Betrieb, ja. Aber also wir haben, ich glaube, also unsere Fehlerquote in unserem Wissensgraph ist sicher im niedrigen Promillebereich. Weil es halt schon so viele Millionen Nachrichten analysiert hat, dass also in den Bereichen, wo dieser Knowledge Graph sehr stark verwendet wird, gibt es wohl keine Fehler mehr. Also die werden schon aufgetaucht. Da gibt es so ganz am Rand noch Dinge, die man ganz nie braucht, also ganz selten braucht, irgendwie, dass ein bestimmter Busch einer falschen Pflanzenart zugewiesen wurde. Das kann natürlich schon sein, ja, aber das kommt in unseren Fällen relativ selten vor. Ja. Also wir würden schon verstehen, wenn jemand anruft und sagt, nennt den lateinischen Namen eines Baumes und sagt, von diesem Baum liegt sehr viel Laub am Boden. Ja, also dann würden wir wissen, dass der, oder wenn er sagt, die Blätter von diesem lateinischen Baum, dann wissen wir, dass der von Laubblättern spricht und nicht von irgendwelchen anderen Blättern.
Mhm. Hochinteressant. Jetzt wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Ihr sagt es ja auch auf der Webseite, dass das Ganze Made in Europe ist, Made in Austria in dem Fall sogar.
Ja.
Da ist ja immer die Frage, wo läuft denn das dann wirklich? Also in welchen Rechenzentren verbraucht denn das die Gigawatts?
Also die Punkt 1, wir brauchen keine Gigawatts, ja, weil wir eben nicht diese Trillionen an Daten verarbeiten müssen, ja, sondern also was wir haben, sind 400.000 Konzepte und deren Beziehungen zueinander. Das ist ja ein minimaler Rechenaufwand im Verhältnis. Also bei uns so ein Sprachmodell zu generieren, dauert ungefähr 2 Stunden und produziert 5 Gramm CO2. Ja, also
das kann man leicht einsparen.
Ja.
Irgendwo anders wieder.
So, das Ganze ist auf Terraform sozusagen strukturiert oder kodiert, besser gesagt. Es ist so, also Stand heute läuft es auf einer Instanz von Asia in Europa. Es läuft bei einem Kunden auf einer Private Cloud von Amazon. Aber dieses Thema digitale Souveränität hat ja in den letzten Monaten eine Dynamik erreicht, das also wirklich, gut, es ist auch nachvollziehbar, warum. deswegen sind wir jetzt auch gerade mit einigen rein europäischen Anbietern im Gespräch, dass wir sagen, Asia läuft zwar in Europa, also unser System läuft in Amsterdam und der andere Knoten ist in Nordics, aber es ist trotzdem ein US-Hyperscaler. Und das heißt, wir werden das parallel dazu auch auf einem wirklich rein europäischen Anbieter hosten. Was dann noch dazu kommt, also wir verwenden ja schon auch Large Language Models, zum Beispiel, um Fotos zu interpretieren, ja, oder Scans, weil Kundenservice heißt ja nicht nur, dass jemand spricht, der schickt, also Standardanwendungsfall bei uns, wir haben sehr viele Energieversorger als Kunden, der Kunde fotografiert seinen Stromzähler, hängt es in eine E-Mail, sagt, zieh Anhang und tschüss. Ja. Und was wir dann machen ist, wir haben ein sogenanntes Small Language Model, das auch lokal bei uns läuft, entwickelt, also auch um hier eine Unabhängigkeit zu haben. Das heißt, basierend auf Open Source Modellen, die haben wir so weit fein getuned. Das heißt, wir schicken das Foto an einen Agent, der sagt einmal ganz grob, ist das ein Foto mit Objekten oder ist das Foto von einem Text? Ja? Und ist der Text handgeschrieben oder maschinengeschrieben? Und dann entscheidet das System, okay, das ist ein Foto, da sind zwei Auto oder ein Stromzähler drauf. Und dann schickt er das an ein bestimmtes LLM und sagt, bitte interpretier mir dieses Foto. Und dann kriege ich sozusagen zurück, da ist ein Stromzähler, der Marke so und so, der aktuelle Zählerstand ist das, die Zählernummer ist folgendes und außerdem wurde erst kürzlich geeicht. Ja? Und dann nehmen wir wieder diesen Text, der geht dann wieder durch unser System, das heißt Deep Assist übrigens, habe ich noch gar nicht erwähnt, also dieses Interpretationssystem heißt Deep Assist und das tut dann genau dasselbe mit dem Text von der Fotointerpretation, als wenn dir das direkt ins E-Mail geschrieben hätte.
Auch interessant. Okay, das heißt, ihr geht da Hand in Hand, weil die Frage ist mir zuerst auf der Zunge gelegen, wenn es darum auch geht, gesprochene Sprache zu verstehen, auch noch Umgangssprache, dann braucht man davor auch mal einen Schritt, ne? Also die Sprachdetektion.
Ja, die Transkription.
Transkription, genau, weil ihr arbeitet ja dann mit dem geschriebenen Text weiter, oder?
Genau,
Die Bassist. Und man jetzt macht es ja nicht erst seit gestern, wenn ich so denke, so gut, bei mir ist das auch schon bald 30 Jahre her, da habe ich so mit so automatischen Telefonsystemen zu tun gehabt, wo die Leute was ansagen haben können. Und das ist ja doch, es ist zwar erstaunlich gut gegangen, allerdings nicht annähernd so gut, um solche Dinge zu machen. Wie ist da die Entwicklung? Weil du hast gesagt, vor 10 Jahren sowas habt ihr begonnen oder noch länger. Es war ja damals noch komplexer, von vollem Umgangssprache zu erkennen, oder?
Ja, also man muss eins sagen, Umgangssprache hat auch heute noch seine Grenzen. Ja? Mhm. Und zwar nicht technisch, sondern finanziell. Weil ich kann für jeden Dialekt ein Sprachmodell bauen, nur wenn das Tal in Tirol, Vorarlberg, im Tessin nur 1000 Einwohner hat, ja, dann rechnet sie es einfach nicht, für diese 1000 Leute ein eigenes Sprachmodell zu machen.
Ja.
Die aktuell vorhandenen Systeme, die sind schon einigermaßen tolerant. Und was aber da dazu kommt, ist, dass unser System auch in der Lage ist, falsch, also bei Transkriptionen, die keinen Sinn machen, Alternativen auszuprobieren. Ja? Gib dir ein Beispiel davon. Wir haben ein System bei der Deutschen Bahn implementiert und da gibt es, also das, was bei uns die Vorteilscard ist, heißt dort Bahncard. Ja? Und das Transkriptionssystem hat aus Bahncard zum Beispiel Bankcard gemacht. Oder Bahn, was war das andere noch? Bankcard, ich glaube, Bahnkatze war noch etwas, was öfters vorgekommen ist. Und wenn der jetzt aber sagt, der Satz lautet, ich habe die Jahresgebühr von meine Bahncard überwiesen, ja, und das System sagt aber Bankcard, ja, oder Bankhat, dann ergibt dieser Satz keinen Sinn. Mhm. Aber das System sagt, aber mit Bahncard würde es einen Sinn machen und interpretiert dann dieses falsch geschriebene Wort im richtigen Sinne.
Oh, interessant. Auch wieder so, wie unser Hirn auch in der Lage ist, dann
mit so einem gewissen Lücken zu füllen.
Ja. Mehr Aufwand, solche schlecht transkribierten Texte zu verstehen.
Ja.
Mhm. Hochinteressant.
Aber das ist immer, warum geht das? Weil wir wissen, worum es geht. Ja? Es ist nicht eine Aneinanderreihung an Mustern, sondern wir sagen, also Bahnkatze und überweisen, das macht keinen Sinn. Ja?
Mhm.
Und dann kann unser System sozusagen das nehmen, was Sinn macht. Ja.
Mhm, den Kontext verstehen, genau, sozusagen. Und dann,
war übrigens ist auch sehr symptomatisch. Eben bei der Deutschen Bahn, bevor wir den Auftrag bekommen haben, war so ein Beauty-Contest. Und da waren vier Mitbewerber und kann man sich vorstellen, das war also die kleine Deep Search und der Rest waren die riesen multinationalen Konzerne aus der ganzen Welt. Ja. Und wir haben 4000 Trainingsdaten bekommen, die wir nicht brauchten. Ja, und 2000 Datensätze hatten die sozusagen, alle 6000 waren annotiert und 4000 hat der Anbieter bekommen und 2000 waren dann für den Probelauf. Und wir haben wir hatten 6 Wochen Zeit oder 8 Wochen, dann haben wir das abgegeben und nach 14 Tagen haben wir das Feedback bekommen. Wir sind nicht die Schlechtesten, aber fast.
Okay.
Ja, und zwar mit einer Erkennungsrate von 56%. Wow. Und wir haben gesagt, das kann nicht sein. Ja, also das kann nicht sein. Und dann haben wir die so lang bearbeitet, dass wir gesagt haben, bitte zeigt uns das. Ja. Und dann haben wir ihnen bewiesen, dass die in ihren Trainingsdaten und in den Testdaten eine Fehlerquote von 32% hatten. Und unser System hat dann nicht diese Fehler nachproduziert, sondern hat das gemacht, was richtig war. Das heißt, wir hatten verglichen mit der Realität eine Erkennungsrate von 86%, aber zu den falsch annotierten Daten nur 56. Und damit waren wir mit Abstand, hatten wir das beste Ergebnis und haben dann den Auftrag bekommen.
Unglaublich. Wahnsinn. Das heißt, jetzt gerade aber zum Ablauf, zum Prozess zurückzukommen, wenn jemand bei einem eurer Kunden anruft oder dorthin schreibt, dann läuft da dieser Assistent mit, hört mit, transkribiert mit und gibt das in euer Deep Assist rein. Der Deep Assist liefert Vorschläge, was der Anrufer damit meinen könnte. Da kann man entweder wieder weitere Prozesse anstoßen oder gleich jetzt live Rückmeldung geben für den Callcenter Agent. Und das live ist ja auch spannend, weil das muss ja eine gewisse Reaktionszeit haben, weil sonst macht es ja keinen Sinn, wenn der 5 Minuten später draufkommt, das war es halt.
Das, was ich vorhin gesagt habe, also so ein Transkript, also wir übersetzen, also interpretieren immer das gesamte aufgelaufene Transkript. Also nicht nur die letzten 10 Sekunden oder so, sondern immer alles. Und wir brauchen für sozusagen ein mehrminütiges Gespräch, da sind dann schon in der Regel einige 1000 Worte drin, brauchen wir so 50, 80 Millisekunden, um das zu interpretieren. Also das ist auf jeden Fall in Realtime. Und dann, also unser System muss man sich so vorstellen, da gibt es den sogenannten Process Identifier, heißt das bei uns. Das ist das System, das interpretiert und rausfindet, was will denn der Kunde eigentlich? Und dann gibt es hinten die Work Processes, die werden dann angesteuert. Ja? Das ist bei einem E-Mail so, dass das halt vollautomatisch läuft. Der Ziel ist ja, ich kriege ein E-Mail, wir lesen das E-Mail, wir sagen, okay, wir wissen, worum es geht. Wir wissen, welche Informationen wir brauchen. Die stehen in dem E-Mail alle drin. Wir extrahieren die raus, starten hinten unseren Work Process und verarbeiten das am Schluss im SAP und schicken dem nach ein paar Sekunden eine Antwort-Mail zurück. Vielen Dank, alles erledigt. Ja. Oder wir erkennen, der hat uns da eine IBAN reingeschrieben, die kann aber nicht stimmen, weil die Prüfziffer nicht stimmt, schicken dem automatisch eine E-Mail zurück, sagen, da haben wir Bank-SEPA-Änderung haben wir bekommen, nur bitte überprüfen Sie das SEPA-Nummer, die IBAN, die ist nicht gültig. Ja. Also so können wir sehr viele Prozesse sagen, wirklich dunkel verarbeiten, nennen wir das.
Wie nennen Sie das?
Dunkelverarbeitung. Ja.
Ja, was ist das?
Das heißt, so ein E-Mail oder ja, meistens sind es E-Mail, aber es kann auch ein Brief, also Postbrief sein oder Social Media, wird verarbeitet, ohne dass das ein Mensch anschauen muss, sondern vollkommen automatisch. Das ist eigentlich das Ziel. Und dann gibt es aber auch welche, wo wir sagen, wir wissen zwar, worum es geht, aber wir routen das an eine Person weiter, weil es zum Beispiel um einen Todesfall in der Familie geht. Ja, da kündigt jemand Vertrag, weil irgendwer in der Familie gestorben ist. Dann könnten wir das auch automatisch lösen, aber wir haben sozusagen eine Regel drin. wenn bestimmte Situationen sind, dann weiterleiten an eine Person, damit man da ein empathisches Gespräch zum Beispiel führen kann.
Verstehe. Okay. Es drängt sich mir eine Frage auf, ein möglicherweise unangenehmes Thema. Es gibt ja da jetzt so Regelungen, die sagen, es muss ein Human in the Loop geben. Wissen das so?
Na, muss es nicht.
Also, muss es nicht, okay.
Nein, muss es nicht. Ich muss, also ich glaube, es ist noch nicht aktiv, aber wir demnächst, und wir machen es jetzt auch schon, ich muss meinem Gegenüber mitteilen, wenn er mit einer künstlichen Intelligenz kommuniziert.
Ist das dazu?
Genau. Was unsere Kunden natürlich oft machen, ist, dass sie so nach einem Produktivstart sagen, jetzt schauen wir uns das einmal 2-3 Monate an. Und wird entweder bei einem E-Mail, bevor das beantwortet oder fertig verarbeitet wird, schaut das nur jemand an und sagt, würde ich das auch so machen? Ja, man muss ja, wichtiger Aspekt ist ja, nur weil es durch einen Menschen gemacht wird, heißt es nicht, dass der richtig macht. Ja, das ist ja ein großer Trugschluss.
Das ist ja Unterstellung, dass die das richtig machen.
Also die Fehlerquote ist dort in der Regel auch zweistellig. Und oder es werden bei Telefongesprächen, also bei Telefongesprächen, wo kein Mensch mehr auf der Supportseite steht, die werden halt stichprobenweise kontrolliert. Also da, diese Qualitätssicherung gibt es schon, aber Ziel ist es dann über kurz oder lang vollautomatisch zu generieren.
Okay. Jetzt geh mal davon aus, dass euer System ja nicht gerade für ein Backrooms-Eck die beste Lösung ist. Wie würdest du das adressieren? Oder wer sollte da jetzt ganz genau hinhoch und am besten einmal sich da mal genaue Informationen einholen, wie das so läuft?
Also das gibt es eine zweistufige Antwort. Wenn wir jetzt nur mal an dieses Weltmodell gehen, ja, die Sprache bei einem Energieversorger ist eine andere als bei einer Versicherung. Es ist nicht so ein großer Unterschied, wie die immer glauben. Ja. Die liegt so im Prozentbereich, aber das sind sehr wichtige Begriffe. Ja. Also den Begriff des Ferraris-Zählers, das ist dieser Zähler, der sich dreht. Ja.
Achso, ja, ja.
Ferraris-Zähler, ja. Zu dem viel Ferrari-Zähler sagen, das hat aber mit dem Ferrari nichts zu tun, ja. Das ist ein Begriff, den gibt es nur bei Energieversorgern. Ja? Also eigentlich nur bei Stromversorgern. Und das heißt, ich brauche Weltmodelle, die angepasst sind an diese Branche. Und wir haben aktuell Weltmodelle für Energie, also Versorgungsunternehmen im weitesten Sinn, Strom, Gas, Wasser, Verkabelung und so weiter. Wir haben es für Banken, wir haben es für Wohnungswirtschaft, Facility Services und wir haben es in Arbeit, aber noch nicht ganz fertig für Banking. Das heißt, diese vier Branchen sind unsere aktuellen Schlüsselbranchen. Weil mein Credo ist ja immer, ich verkaufe nicht eine Technologie, sondern eine Lösung. Ja? Und also wir haben viele Kunden, die kaufen das, die kriegen den API-Schlüssel für den Zugang, schalten das Ding ein und verwenden es. Ja? Genau, weil es so konfiguriert ist, wie sie es in ihrer Branche brauchen. Und dann gibt es Kunden, also bei der Deutschen Bahn war das was anderes, da hatten wir noch gar nichts, da haben es schon, ich glaube, ungefähr 300 Beratungstage benötigt, um das System zu trainieren, dass es genau auf diesen auch sehr vielseitigen Themenbereiche von der Deutschen Bahn maßgeschneidert war.
Also es gibt es auch, wenn man sich da jetzt nicht wiederfindet in der Branche und doch ein gewisses Potenzial sieht, kann man mit euch ins Gespräch kommen und schauen, ob man also sein neues, das Weltmodell anpasst für diese Branche.
Sind immer interessiert, weil es für uns natürlich eine Erweiterung des Marktes ist. Ja? Und es ist jetzt kein Mehrjahresprojekt, so etwas zu tun.
Das ist ja das Spannende, das ist, finde ich, der große Unterschied zu diesen ganzen Meldungen aus der LLM-Welt, nicht? Wie viele Milliarden da an Energie und den Hardware reinfließen. Komplett andere Welt, in der ihr euch da bewegt.
Das ist richtig, ja. Aber
Ja.
das war auch, muss man sagen, eine Zeit lang war das für uns ein bisschen schwierig, weil die Erwartungshaltung an diese Generative AI war und zum Teil ist ja heute noch völlig unbegründet, ja, und überbordend. Und also wir haben dann schon eine Zeit lang gehabt, wie das so rausgekommen ist. Also wir werden das alles mit OpenAI machen, ja. Bis sie die ersten Gehversuche machten, ja, und dann draufkommen und sagen, naja, so leicht ist es auch nicht, dem Ding das genau so beizubringen, weil es eben kein deterministisches Modell ist. Ja, das macht eigentlich, was die Wahrscheinlichkeit vorgibt. Ja. Und dann haben sie
Ja.
den ersten Wechsel gehabt von, was denn, GPT-3 auf GPT-4 und sind plötzlich draufgekommen, jetzt hat es vorher endlich funktioniert, jetzt habe ich ein neues Modell, jetzt geht es wieder nicht. Ja. Und die Ernüchterung, würde ich mal sagen, die war eigentlich Wasser auf die Mühlen unseres Systems, ja. Wobei, also überhaupt kein Bashing betreiben will. Wir verwenden das ja, solche Modelle selbst. Ich habe eh schon gesagt, zum Interpretieren vom Foto oder wenn ich sage, schreib mal ein Antwort-E-Mail, ja, das kann unser System gar nicht. Sondern da nutzen wir die wirklich faszinierenden Möglichkeiten von so Generative AI.
Ja.
Aber halt kleinere Modelle in der Regel.
In Workshops und so Kinos verwende ich oft das Bild des Werkzeugkastens, was die Welt der künstlichen Intelligenz ist.
Ganz genau,
Und
ja.
manche ziehen dann halt irgendein Sprachmodell raus, das halt gerade durch die Medien getrieben wird, also E1, ein Hammer, nicht? Und dann wird jedes Problem zum Hammer. Weil ich habe jetzt einen Hammer und jetzt schlage ich die Schraube mit dem Hammer rein. Klappt nicht. Muss man halt schauen, ob man nicht einen Schraubenzieher in der Kiste
Genau,
haben. Und ja,
genau.
den gibt es auch. Ja.
Also bei uns so ein klassischer Prozess vom Process Identity oder ein Work Process hat vier, fünf verschiedene KI-Systeme, nämlich erstens von der, also neurosymbolisch, das was wir machen, ist, nennt man neurosymbolische KI. Ja. Und dann haben wir welche mit Transformer-basierte, dann haben wir manche, die ganz klassische, so kleine neuronale Netze, die ganz einfache Entscheidungen treffen, aber dafür unendlich schnell sind. Ja.
Ja.
Weil's und nichts kosten. Ja. Weil das ist ja auch eine Kostenfrage in den Dimensionen, wenn ich da Hunderttausende, Millionen Nachrichten pro Jahr verarbeitet, da werden dann plötzlich auch diese LLMs alles andere als günstig.
Ja, die zahlt mir dann pro Token, ne?
Genau, ja.
Und da geht es so richtig rauf.
Ja.
Und vor allem, und das wird ja noch ganz spannend, auch wenn wir jetzt sagen, ja gut, man kommt ohne API aus oder ohne Token zu bezahlen, man macht das über diese Pauschalbeträge, die ja großteils echt überschaubar sind. Und wenn man mal seine Geschäftsmodelle darauf gebaut hat und dieser Anbieter sagt, na gut, jetzt wollen wir dann doch irgendwann doch vielleicht mal annähernd Geld verdienen, jetzt kostet das halt 10-mal so viel, ja, dann muss das halt auch schlucken, gell? Also man begibt sich in eine gewaltige Abhängigkeit rein.
Also das ist, was ich auch von vielen unserer Kunden höre, die sagen, sie machen deswegen um LLMs noch einen großen Bogen, weil die Preiswahrheit nicht stimmt. Die sind ja alle hochsubventioniert. Ja? Und die sagen, und wenn sie einmal genug, tief genug verankert sind, dann werden die mit den richtigen Preisen kommen.
Müssen sie
Und
ja zwangsläufig, ja.
ja.
Und das ist natürlich spannend, wenn du sagst, du hast da was von der Private Cloud gesagt, auch wenn es jetzt bei einem falschen Hyperscaler ist, aber kann man alles nur ändern.
Ja.
Als kleiner Cloud-Provider da lokal, muss ich das sagen, hat man doch die Möglichkeit, sich das System ins eigene Territorium zu holen und ist dann mit gegen, ebenso wie du sagst, das Versionswechsel, die dann fremd verordnet sind, meistens noch ohne
Genau,
Ankündigung,
genau.
so quasi
Ja.
über Nacht auch. Es kommt so gerade vor, am besten am Freitag stellen wir mal schnell ein neues Sprachmodell rein. Gefeit, wenn man selber in der Hand hat, wann spiele ich Update ein, wann wechsle ich auch das Sprachmodell, das Teil des Kosmos bei euch ist, weil es ja in der eigenen Domäne läuft, also im
Genau,
eigenen
genau.
Hoheitsraum. Ja, macht natürlich einen großen Unterschied. Und wenn jetzt alle Stricke reißen, dann läuft es halt einmal eine Weile auf dem alten Versionsstand, bis dann die Verwerfungen wieder
Genau,
geklärt
ja.
sind. Vergisst man oft, wenn man die einfachen Wege die über die Public Clouds geht, dass man eben genau diese Option dann nicht mehr hat. Dann ist man eher Passagier und nicht mehr der Gestalter. Hochinteressant. Entschuldige. Du hast auf der Webseite auch VoiceBot stehen. Das ist ja so ein spannendes Thema. Wir experimentieren damit auch recht viel. Da gibt es ja verschiedene Ansätze inzwischen. Von welchen, wo du echt denkst, um Gottes Willen, ich möchte endlich mit einem Menschen sprechen, bis zu welchen, wo das doch recht gut geht. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Wie lange macht ihr das auch schon? Und weil da geht es ja auch darum, wenn ich es richtig verstanden habe, dass der auch antwortet, ne? Dass er in Sprache antwortet.
Genau, ja. Also wir haben, was Voice anbelangt, zu 2,5 Lösungen. Die eine, die habe ich schon erwähnt, die nennen wir Agent Assist. Das heißt, der Kunde spricht mit einem Service-Mitarbeiterin oder Mitarbeiterin, wir hören im Hintergrund zu und geben dem Agenten Hinweise, Fragen, Tipps, wie er agieren soll. Ja? Das geht so weit eben, dass wir auch sagen, wenn Beispiel, das ich jetzt vorhin erwähnt habe, sagt, ja, wissen Sie, mein Opa ist gestorben, ja, dass wir ihm einblenden, bitte Beileidsbekundung nicht vergessen. Ja? Also auch solche Dinge. Das heißt, da reden zwei Menschen miteinander. Dann gibt es den anderen Fall, das ist, wir nennen das Voice IVR. Das heißt, der ruft an, der kommt zu einer Computerstimme, die sagt, bitte sagen Sie mir, was zu tun hat. Das ist das, wo früher heißt, wenn es ein Rechnungsthema ist, drücken Sie die 1, wenn es ein technisches Thema ist, drücken Sie die 1. Das, was wir alle so lieben als Konsumenten. Ja. Und wir machen das heute mit einer offenen Fragestellung, sagen Sie uns in 1, 2 Sätzen, was Sie wollen und routen dann weiter. Und von da weg, sozusagen, geht es aber immer mehr in die Richtung, dass ich dann sagen kann, so, jetzt hat der eine einfache Frage gestellt, kann ich ihm sagen, wenn Sie wollen, können wir dieses Thema auch gleich behandeln oder Sie haben 3 Minuten Wartezeit, bis jemand frei ist. Ja? Und so können wir sozusagen einen Prozess nach dem anderen in die Lösung bringen. Wobei Lösung heißt im Kundenservice zweierlei. Entweder ich gebe eine Antwort auf eine Frage oder ich löse einen Prozess aus, damit irgendwas passiert. Ja? Und wir können beides. Und das, was du angesprochen hast, ist ja Folgendes. Wenn jetzt jemand beim Kundenservice anruft und er hat ein Problem, dann sagt er ja nicht ihm sozusagen, der setzt sich ja nicht vorher hin und überlegt sich, wie formuliere ich das jetzt so, dass mich der am besten versteht. Ja? Man nimmt den Telefonhörer und erzählt dem was. Ja? Und in ganz vielen Fällen ist der Anrufer gar nicht in der Lage, dieses Problem korrekt zu schildern, sondern der schildert so Symptome, redet ein bisschen um den heißen Brei herum, weil es vielleicht ist ja auch peinlich, was er sagt, ja, weil eigentlich würde er nur einen Aufschub, einen Zahlungsaufschub haben, ja, und dann fängt er halt zum Reden an und sagt, bah, die Inflationsrate, das ist ja ein Wahnsinn. Und wissen Sie, mein Sohn, der studiert da in London und also die Mieten sind dort hoch, ja, der erzählt dann sozusagen aus seinem Leben. Und da haben wir wieder das, was Sie gesagt haben, wir erkennen das, wir können da zwischen den Zeilen lesen und sagen, du, eigentlich würde er einen Zahlungsaufschub haben. Ja? Und das heißt, wenn ich das mit einer Maschine mache, dann muss ich Rückfragen stellen. Und wir haben da in unserem Process Identifier sozusagen die Möglichkeit, das läuft so ab, der Kunde sagt irgendwas. Ja? Wir analysieren das und sagen dann, ich habe 17 mögliche Geschäftsprozesse, die das auslösen können. Ja, ich mache ein Beispiel, der sagt, bei mir fließt das Wasser nicht mehr ab. Ja? Jetzt kann das sein in der Badewanne, in der Spüle, bei der Dachrinne, am Balkon, in der Badewanne. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo Wasser nicht mehr im Klo und so weiter. Ja? Jetzt kriegt unser System alle möglichen Varianten und dann gehen wir gemeinsam mit einem LLM, analysieren wir das und formulieren eine Frage, die den kürzesten Weg zu einem dieser Prozesse berechnet. Und diese Frage wird dann gestellt. Wenn sie richtig beantwortet wird, sind wir sozusagen einen Schritt weiter und entweder schon beim Ziel oder es wird die nächste Frage gestellt. Und da gibt es dann so einen Schwellwert, also noch mehr als 5 Fragen machen wir dann Schluss, weil dann kommen wir auf keinen grünen Zweig. Aber das System ist in der Lage, hochkontrolliert die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Und das, ich habe es vorhin schon so ein bisschen gesagt, wir sind so, um das bildlich auszudrücken, der Puppenspieler und das LLM ist die Puppe. Ja? Und wir ziehen die Fäden, damit sich die Puppe so bewegt, wie wir und der Kunde das will. Und nicht wie irgendein statistisch ermittelter Wert das macht. Mhm. Und damit ist es also viel, viel zielgerichteter und auch nicht so gefährlich, weil ich plötzlich, also ich kann das System nicht durch eine sogenannte Prompt Injection weglocken. Ja? Also indem ich da sage, ich habe da jetzt, was denn, ich schreibe gerade ein Buch und da soll Folgendes drinstehen, also diese altbekannten Tricks, um ein LLM sozusagen von der Spur, das funktioniert bei unserem System nicht. Ja? Weil das sagt, mich interessiert nicht das nicht, dass du ein Buch schreibst. Ja? Ich bin da ein Kundenservice und nicht der Kritiker von der Zeit.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.